beten und Jesus zu ehren. Und das will ich jetzt am Anfang gleich in Worten noch weiter tun. Und die Bibelstunde mit Danken und Beten beginnen. Herr Jesus Christus, du schenkst uns diesen Sonntag die Zeit mit dir. Du gibst uns die Kraft, hier zu sein, die Fähigkeit zu hören. Und du weißt, was wir brauchen. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Und darum beten wir, bitte segne uns, stärke unseren Glauben, erbarme dich über die Nöte, die wir auf dem Herzen haben und die deine Welt bedrängen. Wir beten, erreiche du uns mit dem, was dir für uns wichtig ist. Mit deiner Klarheit, mit deiner Liebe, mit deinem Trost und stärke uns für den Weg, der vor uns liegt. Und nun schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ein herzliches Willkommen allen hier im Haus in der Evangelischen Kirche hier in Aidlingen. Ein extra Willkommen gibt es heute für alle, die im Januar und im Februar Geburtstag haben. Oder hat heute sogar jemand Geburtstag? Also die im Januar und Februar Geburtstag haben, können am Schluss sich bei Schwester Brigitte melden am Ausgang und sie hat für jedes Geburtstagskind etwas dabei. Ganz herzliche Segenswünsche auch von hier für dieses neue Lebensjahr, dass es behütet und von Jesus geleitet wird. Wir freuen uns besonders heute, Sie sehen den Namen schon, auch nein, dass Heidi Josua unter uns ist. Es ist ein schönes Wiedersehen. Wir haben uns sehr gefreut, als ich schon vor einigen Wochen zusagen konnte für diesen Sonntag. Heidi Josua hat ein einzigartiges Amt. Ich glaube, das gibt es nur einmal im ganzen Land. Erst jetzt im letzten Herbst wurde sie in einem wunderbaren Gottesdienst in der Stiftskirche in Stuttgart eingeführt in ihren Auftrag als Geschäftsführerin des evangelischen Salam Center. Das hieß, bis vor einiger Zeit hieß es evangelische Ausländerseelsorge. Sie und ihr Mann, Pfarrer Dr. Hanna Josua, mühen sich schon seit Jahren und tun etwas, was viele jetzt erst angefangen haben. Sie tun es schon lange. Sie kümmern sich um Menschen aus den arabisch sprechenden Ländern. Sie können beide, Hanna von Haus aus, Heidi hat es später dazugelernt, beide super arabisch. Das Besondere an diesem Amt von Heidi ist, ihr Mann war direkt ihr Vorgänger. Sie hat also das Amt von ihrem Mann übernommen, der dieses Jahr tatsächlich schon in den Ruhestand geht. Aber die Verbindung mit Heidi Josua und ihrer Familie reicht schon lange zurück. Zum ersten Mal trafen wir uns in der Bibelschule Aidlingen. Dann immer wieder später mit ihrem Mann, Pfarrer Hanna Josua, und ihren Kindern. Es sind 5 Kinder und inzwischen, ich bin hinten dran, mehrere Enkelkinder. Und wir haben uns mitgefreut, als sie damals auf ihrem Weg den Hoffnungsträgerpreis überreicht bekamen. Wir staunen über ihre Bücher, die ihnen gelungen sind. Und wir haben mitgestaunt und gedankt und gebetet, dass ihnen etwas Einzigartiges gelungen ist, dass sie mit christlicher arabischer Literatur auf die Frankfurter Buchmesse konnten. Und zwar mitten zwischen die anderen Ausstellungen, wo es in arabischer Sprache keine christliche Literatur gab. Also wir waren ganz und sind immer noch beeindruckt, was da geht. Man kann nur ahnen, wie viel Mühe in dem allem steht. Und wir haben auch gemerkt, einige Leute haben Freude dran, Interviews mit ihnen zu machen. In einem Interview wurden sie mal gefragt, ist ihr Leben nicht furchtbar anstrengend mit all den Mühen um Menschen und Bücher und Schriften und Ausstellungen und mit all der Gastfreundschaft. Und da hat sich mir eingeprägt, wie die beiden sagten, wir schauen nicht auf die Uhr. Wir tun, was vor die Hände kommt. Und das, was wir tun, ist für uns nicht zuerst Mühe, sondern vor allem Berufung. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Es gäbe noch viel, aber jetzt ist Zeit für Heidi Josua unter dem Thema geistliches Leben aus der Wüste von orientalischen Christen lernen. Und nach Plan kommt jetzt ein kleines Video. Da lernt man sie noch ein bisschen besser kennen.
Salam, Friede sei mit dir. So grüßen wir uns untereinander in der arabischen evangelischen Gemeinde. Salam, der Friede Gottes, der Shalom Gottes, den wir selber erfahren haben, wollen wir weitergeben im Salam Center, damit Menschen den Frieden finden mit sich selber, dass sie Frieden finden mit Gott, zum Glauben kommen an Jesus Christus und dass sie Frieden finden mit den anderen Menschen um sie herum, mit der Gesellschaft. Man kann das Integration nennen.
Mein Name ist Hanna Josua, ich stamme aus dem Libanon, bin dort aufgewachsen in der arabischen Kultur, habe dort Politik und Islamwissenschaft studiert und dann kam nach Deutschland mit diesem Hintergrund und mit dieser Mentalität habe ich Theologie studiert und bin Pfarrer der arabischen evangelischen Gemeinde in Stuttgart und in mehreren anderen Gemeinden. Und mit diesem Background, mit diesem Gefühl, mit dieser Mentalität möchte ich gerne auch Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, nicht nur verstehen, sondern helfen, dass sie hier eine Heimat finden. Und so wie ich als schwäbischer Araber hier betrachtet werde, möchte ich gerne viele helfen, dass sie auch in Deutschland Heimat finden und dieses Gefühl der Zugehörigkeit bekommen.
Hallo, ich bin die Warde Aho, Aramäerin aus Syrien und lebe seit über 30 Jahren in Donauwörth. Abuna Hanna, der Pfarrer Dr. Joshua, kenne ich seit über 25 Jahren und der hat uns ja seit 25 Jahren begleitet. Er hat mich getraut, meine Kinder getauft. Ja, der war in alle unsere Situationen, Lebenssituationen mit dabei. Wir machen seit mehreren Jahren die Freizeiten, arabische christliche Freizeiten. Und das ist die Zeit, wo die ganze Familie sich so drauf freut, dass wir dort so viel tanken können, innere Ruhe. Und erzählen wir ganz lange Zeit davon.
Das evangelische Salam Center ist ein freies Werk innerhalb der Württembergischen Landeskirche. Wir haben einen arabischen Bereich mit 4 arabischen evangelischen Gemeinden. Gottesdienste, Bibelstunden, Freizeiten, Seelsorge. Während der Pandemie wurden alle diese Angebote digital. Wir haben gestreamt und dadurch eine Reichweite erlangt, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und wir haben ein neues Format entwickelt, Infos zum Leben. Es bietet seriöse Informationen zur Pandemie, zu den Bestimmungen. Und wir weiten das jetzt aus, zu Informationen, zur Integration von Arabisch Sprechenden für Arabisch Sprechende. Wir haben einen deutschen Bereich mit Seminaren, Schulungen, Coaching und ganz wichtig, einen interkulturellen Teil, in dem sich beide begegnen. Wir schaffen Begegnungsräume, wir öffnen Möglichkeiten, dass Menschen sich begegnen. Durch interkulturelle Projekte wie arabische orientalische Konzerte oder Kalligrafieausstellungen arabischer Bibelverse.
Ich bin Mamun Kamran. Ich bin in Bagdad geboren, Bagdad in Irak. Ich habe einen guten Freund in Libanon, hat mir die Telefonnummer von Pfarrer Hanna Josua gegeben. Er hat gesagt, er ist bekannt in Deutschland und er hilft immer den Flüchtlingen, den Ausländern und so. Und hat mich eingeladen nach Stuttgart, in der arabischen Gemeinde. Und wir haben entschieden, gründen eine arabische Gemeinde auch bei der Gemeinde in der Nähe von Nuremberg. Und ich bin der Leiter von dieser Gemeinde. Und mit Hilfe von Heidi Yusua und Pfarrer Hanna Yusua unterstützt uns auch in dieser Gemeinde. Jedes Mal mit Beratung, mit Arbeit, mit Bildung, alles. Er kommt zu uns und hilft uns mit dieser Gemeinde bis heute. Salam Center bedeutet so viel für mich persönlich. Weil ohne Salam Center ich kann nicht mit der deutschen Kultur anfangen auch. Hat so viel erklärt zu mir Pfarrer Yusua und durch die Gemeinde. Da habe ich so viel gelernt in diesem Salam Center.
Unser Anliegen ist, dass wir Menschen helfen, dass sie hier integriert werden. Wir kommen gerne zu Ihnen in die Gemeinde und helfen Ihnen, Migranten und Flüchtlinge nicht nur zu verstehen, sondern dass sie integriert werden in ihrer Mitte, dass sie ein Teil ihrer Gemeinde werden.
Das, was wir erlebt haben, was unser Leben so reich gemacht hat, möchten wir gerne weitergeben an Sie in Seminaren, Schulungen, Coaching, in kreativen Formaten. zeigen wir Ihnen die Welt orientalischer Christen, wie in einem orientalischen Kirchenkalender oder durch Kalligrafien arabischer Bibelverse, die eröffnen einen neuen Zugang zum Verständnis der Bibel, sodass wir Arabisch Sprechende und Deutsch Sprechende gemeinsam unterwegs sind zur einen Zukunft Gottes, zum Salam Gottes.
Wir freuen uns alle über die Sonne, aber heute ist sie ein bisschen im Wege. Aber Sie werden, glaube ich, so viel Kreativität und Vorstellungskraft haben, dass wir das beides unter einen Hut kriegen, Bilder und Sonne. Das schöne Thema, das ich heute mit Ihnen machen darf, geistliches Leben aus der Wüste. Das, was wir mit orientalischen Christen und Muslimen erleben, ist nicht nur Berufung, es ist Leben. Es ist unsere tiefste Freude, da drin zu sein und da immer wieder auch die Finger Gottes zu spüren, zu sehen und zu sehen, wie sein Licht einfach Raum gewinnt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Schwester Rosemarie, das funktioniert hier nicht mit Weiterklicken. Soll ich Ihnen noch? Also wenn Sie in der Dings drin sind, einfach dann die nächste Folie. Vor dem Thema einfach eine Begegnung, möchte ich eine Begegnung mit Ihnen teilen. Es war im Januar 2015. Und wir waren zu Besuch beim neu gewählten koptischen Papst Tawadros II. In Kairo. Draußen diese lärmende 20-Millionen-Metropole, drinnen im Patriarchat Stille. Von weitem hört man das Hupen. Draußen vor den Mauern liegt der arabische Frühling am Boden, weggefegt vom islamistischen Regime des Muslimbruders Mursi, ein Rückfall in finsterste Zeiten. Das Mindestheiratsalter der Mädchen soll wieder fallen. In Alexandria will man an den steinernen Baudenkmälern die Frauen verhüllen, weibliche Gestalten verhüllen. Die Sphinxen sollen demoliert werden und es gibt sogar Pläne, die Pyramiden abzutragen, denn sie sind ja heidnische Relikte. Durch die Provinzen fahren Busse, rollende Ambulanzen, um Mädchen aufzuspüren, die noch nicht beschnitten sind. Selbst christliche Familien werden bedrängt, ihre Mädchen beschneiden zu lassen. Am Ende dieser Zeit des Muslimbruders Mursi werden innerhalb von 3 Tagen fast 100 Kirchen in Flammen aufgehen. Und wir sind bei Tawadros. Wir fragen ihn, wie leben Sie als Christen in dieser Zeit? Wir sind vorbereitet auf eine lange Liste von Verfolgungsgeschichten. Aber dieser große Mann sagt ganz ruhig, wisst ihr, das erste Buch des Neuen Testaments ist Matthäus. Matthäus beginnt mit Immanuel, Gott mit uns. Und er endet mit Ich bin bei euch alle Tage. Und dazwischen spielt sich unser Leben ab in seiner Gegenwart. Und dann sagt er, die Kirche Jesu Christi ist 2000 Jahre alt. Was ist die Zeit von Mursi dagegen? Und er hebt die Finger, so viel. 4 Monate später wurde Mursi gestürzt. Als wir das im Fernsehen sahen, erinnerten wir uns an diese Worte, prophetische Worte. Ja, der neue starke Mann, der dann am Nil an die Macht kam, ist wahrlich kein Demokrat. Unsere Außenministerin hat es ja auch jetzt angemahnt. Aber er ließ gesetzlich verankern, dass Muslime und Christen gleiche Rechte haben sollen. Wer Christen und Kirchen angreift, wird jetzt vor ein Gericht gestellt. Und der neue Präsident besucht an jedem Weihnachtsfest den zentralen Gottesdienst von Papst Tawadros und hält dort eine Rede im Gottesdienst in der Kathedrale. Okay, da ist er, Tawadros. Super. Nächste. Und sonst schon sind wir mittendrin in unserer Reise, die wir begonnen haben mit dem Lied. Danke, dass Sie sich auf so eine Reise einlassen. Reisen bildet man, sagt man. Und Reisen verändert. Auch geistlich. Ich freue mich einfach mit Ihnen nun ein paar Schritte weiterzugehen auf dieser Reise, die auch eine Reise meines Lebens ist. Eine Reise in den Orient, in die Wüste. Dazu schauen wir den Glaubensweg orientalischer Christen an. Wenn wir davon lernen, dann geht es mir nicht um Idealisierung oder Romantisierung. Es geht mir auch nicht um Kopieren oder Imitieren. Nein, es geht mir um unsere Glaubensgeschwister selbst. Ja, sie sind bedrängt. Sie leben unter ganz anderen Rahmenbedingungen als wir. Aber sollten wir sie deshalb auf ihre Opferexistenz reduzieren? Sind sie deshalb nur eine Nummer im Weltverfolgungsindex? Fragen wir sie doch selbst, wie sie sich sehen. Fragen wir doch, wie lebt ihr euer Leben mit Jesus? Es macht mich immer sehr demütig, wenn ich sehe, wie, wenn ich Menschen anschaue, die so kompromisslos mit Jesus leben. Und es macht mich dankbar. Dankbar für so viel Verbundenheit im Leib Christi. Ich möchte heute versuchen, ein paar Grundlinien herauszuarbeiten, die den Nachfolgern Jesu Christi heute und vor fast 2000 Jahren wichtig waren und die für uns aktuell auch inspirierend sein können. Geistliches Leben. Okay, jetzt habe ich begriffen, wie es geht. Geistliches Leben aus der Wüste. Und wir fragen, braucht geistliches Leben eine Wüste? Oder gibt es geistliches Leben nur in der Wüste? Als Jesus seine Wirksamkeit und seinen Dienst begann, da war er 40 Tage alleine in der Wüste. In der Wüste begegnet Jesus seinem Vater, aber auch der Versuchung. Beides ist nötig, um geistlich zu wachsen. Die Wüste als geografischer Ort wurde von Christen immer wieder freiwillig gewählt, um den Menschen, dem Materialismus und der Zerstreuung zu entfliehen und Gott ganz nahe zu sein. Und Sie alle wissen, auch die Wüsten unseres Lebens sind die Orte, in denen unser Glaube erfahren und erprobt wird, in denen er wächst. Meist nicht nach außen sichtbar, aber in die Tiefe. Als Wüste nehmen wir heute die Wüste Ägyptens, denn dort entwickelte sich zuerst das geistliche Leben in der Abgeschiedenheit ganz mit und für Gott im Mönchtum. Im Orient steht die Wiege des Christentums. Dort ist der Ursprung unseres Glaubens. Die Jünger Jesu verstreuten sich nach Pfingsten über den ganzen Nahen Osten, wurden Apostel und Gründer der Gemeinde Jesu in den heutigen Ländern Syrien, Türkei, Irak, Ägypten, Libyen, Algerien. Christen in diesen Ländern haben eine fast 2000-jährige Glaubensgeschichte. Sie sind uns um Jahrhunderte voraus. Die Kirche in Ägypten führt sich auf den Evangelisten Markus zurück. Hier Markus vor dem Mittelmeer in Alexandria, dahinter der Leuchtturm von Pharos. Markus starb im Jahr 64 dort den Märtyrertod. Und aus den Verfolgungen des Römischen Reiches ging das Christentum in Ägypten gestärkt hervor. Aber je mehr die Kirche wuchs, desto mehr gab es auch Entwicklungen der Verwässerung. Daher suchten Glaubende die Gemeinschaft mit Gott in der Einsamkeit. Es entstand das Mönchtum, hier Antonius der Mönchsvater, und zwar sowohl das Eremitentum, also die Mönche, die als Einzelne leben, als auch Mönchsgemeinschaften. Zu Tausenden lebten sie in Höhlen, in kleinen Klausen in der Wüste, kamen am Sonntag im Kloster zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Und auch Frauen sind unter ihnen, unter den Wüstenmüttern, mit teils erstaunlichem Selbstbewusstsein. Diese hier, Amasara, sagte: Ich habe den Körper einer Frau, aber den Geist eines Mannes. Und doch, niemand lebt von den Früchten der Vergangenheit, sondern in der täglichen Bewahrung des Glaubens. Auf schnelles Wachstum folgte Verfall, äußerlich und innerlich. Aber während es in Nordafrika das Christentum faktisch ausgerottet wurde, hat es in Ägypten überlebt. Und nicht nur das. Eine bereits sterbende Kirche erfuhr eine neue Belebung, einen geistlichen Aufbruch. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die protestantische amerikanische Missionsbewegung nach Ägypten kam, traf sie auf eine ungebildete, erstarrte Kirche. Und diese Konkurrenz mit den Evangelischen rüttelte die koptische Kirche wach. Sie besann sich auf ihre frühere Zeit und einzelne hingegebene Menschen entwickelten so viel geistliche Strahlkraft, dass sie immer mehr Menschen mitzogen. Und so entstand eine neue geistliche Bewegung. Männer und Frauen suchten wieder das klösterliche Leben. Es entstand eine Sonntagsschulbewegung. Kinder wurden in die biblischen Geschichten eingeführt. Jugendliche begleitet durch die Pubertät. Eine ganze Generation wuchs mit und im Wort Gottes auf. Und jetzt blüht die Gemeinde Jesu in Ägypten und die Kirchen sind voll. Die geistlichen Impulse aus der Wüste sind der Herzschlag dieser Kirche. Sie durchdringen und beleben sie. Es ist geistliches Wort, geistliches Leben, und ich habe drei Aspekte herausgenommen, das tief gegründet und durchwoben vom Wort Gottes ist. Diese Gründung im Wort durch die Sonntagsschulbewegung und die geistliche Bildung haben zu einer Erneuerung geführt. Also Erneuerung ist möglich für das Leben des Einzelnen und für das Leben in der Gemeinschaft. Und Sie, die Sie in die Bibelstunde kommen, die Sie den Bibellesezettel lesen, Sie wissen, was das bedeutet, im Wort gegründet zu sein. Deshalb möchte ich als Haupt mich konzentrieren auf den zweiten Punkt, geistliches Leben mit einem eindeutigen Standort, und zwar in der ständigen Nähe zu Jesus. Dazu betrachten wir die wohl bekannteste koptische Ikone, Minas und Christus. Sie kennen sie sicher aus Taizé, dort heißt sie die Ikone der Freundschaft. Das Original hängt in Paris im Louvre. Sie stammt etwa aus dem Jahr 550, also 1500 Jahre alt, und zeigt den Abt Minas, wie er neben Jesus steht. Der Abt neben Jesus, beide ganz ähnlich mit dem göttlichen Schein, beide schauen uns an. Minas als Imago Dei, als Ebenbild Gottes, der Mensch wenig niedriger als Gott. Minas neben Jesus, durch die Nähe zu Jesus verwandelt in sein Bild. Nur Minas und Christus sind hier. Keine Landschaft, kein Kloster, keine Mönche. Alles kann sich ändern, Ort und Menschen, aber einer bleibt. Einer allein ist entscheidend und neben dem steht er. So bin auch ich definiert, allein durch meine Beziehung zu Jesus, nur er und ich. Und wir schauen die Farbe der Gewänder an. Ganz ungewohnt, Minas im weißen Kleid, gerecht gemacht, von Licht durchdrungen, weil Jesus das schwarze Gewand trägt. Das schwarze Gewand, das eigentlich uns Menschen, das eigentlich Minas gehört. Und wir hören Jesaja 53, auf ihm liegt unsere Krankheit, unser Tod, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus schwarz, Minas weiß, was für ein Tausch. Und Jesus legt die Hand auf die Schulter von Minas, du bist mein, ich habe dich erlöst. Und doch, es gibt einen Abstand zwischen den beiden. Denn diese erlösende Hand Jesu macht ihn stark, lässt ihn aufrecht und selbstständig stehen. Und dieser Minas hält eine kleine Schriftrolle, er ist der Brief Christi. Und er zeigt mit dem anderen Finger auf Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, auf das große Buch, von dem seine kleinen Worte stammen. Aus dieser Ikone wollen wir Anstöße gewinnen. Christus allein, Solus Christus. Nur Minas und Christus. Christus als das Zentrum unseres Lebens. Unser Leben soll christozentrisch sein. Das befreit vom Kreisen um sich selbst und die eigenen Gedanken und Vorstellungen und Ängste. Und es ist auch ein Unterschied zu dieser Achtsamkeitsbewegung, die wir gerade haben. Es geht nicht um die Selbstbetrachtung, um in das Hineinhören in mich, um Selbstoptimierung. Der Blick ist nicht auf mich oder nach innen gerichtet, sondern nach außen, auf Jesus. Und ich bringe Ihnen jetzt immer wieder Zitate oder Beispiele von den Wüstenvätern. Einer dieser Wüstenväter lächelte immer. Als man ihn nach dem Grund seiner beständigen Fröhlichkeit fragte, sagte er, sie kommt daher, weil mir niemand meinen Christus nehmen kann. Und darum lautet das Gebet, das die Wüstenväter ununterbrochen beten, das immerwährende Jesusgebet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Sie kennen es wahrscheinlich von Teresa von Avila, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Die Seelenburg. Tief in mir ist ein Raum, den niemand berühren kann, niemand betreten, niemand stören kann. Das ist der Raum, in dem ich mit Jesus alleine bin. Und diese Seelenburg gilt es zu pflegen. Dann bedeutet nämlich die Nähe zu Jesus Mündigkeit, aufrechter Gang. Manche denken, die Nähe zu Jesus, die Hingegebenheit, bedeutet Selbstaufgabe. Nein, im Gegenteil, sie bedeutet Verantwortung zu übernehmen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich vergeude jetzt meine Zeit nicht mit Jammern und Klagen und Lamentieren über verpasste Chancen, über schwierige Umstände oder die böse Welt. Ich lagere die Probleme nicht aus, delegiere sie nicht an die Kirche, die Gemeinde, die anderen, sondern übernehme Selbstverantwortung und kümmere mich zuerst um meine eigene Beziehung zu Gott. Veränderung fängt bei mir an. Und darum wieder im Herzensgebet wird gebetet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Diese Nähe zu Jesus befreit auch vom Urteil der anderen. Da steht ja nur Jesus neben dem Minas. Deshalb sind wir befreit von den Erwartungen, den Urteilen und Vorurteilen der anderen, von dem, was die Leidsage. Was für Lasten fallen da ab von uns. Nicht das, was die anderen sagen, nicht die Likes in den sozialen Medien machen mich aus, sondern nur dieser liebende Blick Jesu auf mich. Und dieser Blick befreit von schwarzen Gedanken, Rachegedanken, negative Erfahrungen warm zu halten und immer wieder daran zu denken und hochzukochen, bringt ja keine Erleichterung, es schadet nur mir selber. Der Dämon des Zorns frisst die Seele auf. Wer Wut und Enttäuschung in sich hineinfrisst, ist irgendwann davon zerfressen. Darum, Christus ist schwarz, er trägt die Sünde, er trägt das Böse, er trägt das Negative. Ich aber werde von ihm immer wieder eingehüllt in dieses Gewand der Gerechtigkeit. Warum Gerechtigkeit? weil ich jetzt nicht mehr selbst für Gerechtigkeit sorgen muss. Mir widerfährt Gerechtsprechung durch ihn. Und darum bin ich frei, frei für Vergebung und Versöhnung. Die Nähe zu Jesus ist immer die Nähe zum Gekreuzigten. Die koptische Kirche versteht sich als die Kirche der Märtyrer. Die Zeit um das Jahr 300 war die Hochzeit der römischen Christenverfolgung, die Zeit, in der unzählige Christen ihr Leben gaben. Die koptische Kirche, die immer wieder zurückblickt und sich als Kirche dieser Märtyrer versteht, die hat deshalb auch einen ganz anderen Zugang zu Problemen, zu Verfolgung. Für sie sind die Märtyrer die Role Models, also die Vorbilder, die man immer wieder vor Augen hat. Jeder trägt entweder den Namen oder den, als Taufnamen einen Namen, den Namen eines Märtyrers. Und in Ägypten habe ich das immer wieder gesehen. Zum Beispiel hier ist von einem Balkon in Kairo hängt ein großes Poster mit den Märtyrern von Libyen. Sie wissen es, damals zur Zeit des IS wurden 21 koptische Christen in Libyen enthauptet. Und diese 21 wurden hier auf dem Poster gedruckt und die Leute haben das am Balkon hängen. Die Märtyrer vor Augen. Oder das ist eine Jungenfreizeit in Kairo, die Kinder der Müllmenschen sind auf einer Freizeit und an der Wand, das Poster hinten, das sind auch die Bilder der Märtyrer, dieser libyschen Märtyrer. Also das Vorbild derjenigen, die dem Gekreuzigten folgen, ist immer vor Augen. Und wenn das Kreuz und die Verfolgung so zum Leben gehören, dann geht man auch mit diesen Dingen ganz anders um. Sie gehören dazu. Man lamentiert nicht darüber, sondern man dankt Jesus, dass man teilhaben kann an seinen Wunden, an seinem Leiden. Und es ist ja nicht nur das Kreuz, sondern es geht auch das Singen und die Lieder, die aus der Nähe zu Jesus fließen und die wieder in die Nähe zu Jesus bringen. Und so ist das Stundengebet der Mönche, besteht zum größten Teil aus Psalmen. Der Tag wird strukturiert durch diese 7 Stundengebete nach Psalm 119. 7-mal am Tag lobe ich dich. Ich lobe dich mit Psalmen. Und es hieß damals zur Blütezeit des Mönchtums in der Wüstenregion zwischen Kairo und Alexandria, das sind etwa 200 Kilometer, sagte, diese Wüsten waren erfüllt vom Gesang der Psalmen. Man konnte 200 Kilometer gehen und die Psalmen hörten nie auf. So viele Eremiten lebten dort und ihr Leben wurde hörbar in diesen Psalmen. Und seit den 80er Jahren entstehen in Ägypten jetzt so viele neue Lieder, dass Liederbuch drucken gar keinen Sinn mehr macht. Wenn die Bücher aus dem Druck kommen, dann sind sie schon wieder veraltet. In diesen Liedern manifestiert sich das Wort Gottes im Herzen, es füllt das Denken. Die Lieder sind die Predigten, die man mit nach Hause trägt. Und in ägyptischen Gottesdiensten fängt es erstmal mindestens eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit Singen an und hört auch so wieder auf. Das Singen nicht nur als didaktische Bereicherung des Gottesdienstes, sondern als ein Hauptteil. Singen ist der liebliche Weg zu Gott. Dieses Lob Gottes füllt Herz und Kopf und so verändert es das Denken und das Fühlen und schließlich das Handeln. Die Nähe zu Jesus kommt durch das Gebet als Jesusgebet. Wir haben es immer wieder umkreist, haben die Wirkungen beschrieben, aber jetzt sind wir in der Mitte angekommen. Betet ohne Unterlass. Da gibt es das sichtbare und das unsichtbare Gebet. Ein Beispiel eines sichtbaren Gebetes habe ich Ihnen mitgebracht. Eine Nacht des Gebets, das war im November 2011, das Jahr des arabischen Frühlings. Mubarak ist gestürzt und plötzlich alles schien möglich. In dieser Nacht beteten 70.000 Menschen in dieser Höhlenkirche 12 Stunden lang, abends um 6 bis nächsten Morgen um 6. Das ist eine Höhlenkirche, ich würde sie am liebsten mitnehmen, weil das einfach so eine tolle Sache ist. In einem, am Rand von Kairo, in einem riesigen Höhlenmassiv, gibt es eine Höhle, die so groß ist, man kann sich das fast nicht vorstellen. Und es ist wie im Kino, die Bänke sind so nach oben angeordnet und unten ist dann so der Altarraum. 70.000 Menschen waren in dieser Nacht, in dieser Höhle zum Singen und zum Beten. Und es sind alle Konfessionen dort versammelt. Sie sehen es an den, das ist die erste Reihe der Pfarrer, also koptische Priester, ein syrischer Priester, der evangelische Pfarrer, alle sind da. Das sichtbare Gebet und das intime Gebet, das Gebet als ständige Verbindung zwischen mir und Gott in dieser Seelenburg alleine. Wenn du ein Tempel Gottes sein willst, dann bringe ihm als ununterbrochenes Opfer das immerwährende Gebet dar. Übe dieses Gebet des Geistes, damit du dieses Gebet bei Tag und Nacht ohne Unterlass sprechen kannst, und zwar: Herr Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Sie haben jetzt dieses Gebet schon einige Male gehört. Es gibt ganz viele Namen dafür: Jesusgebet, Herzensgebet, immerwährendes Gebet. Und die Mönchsväter binden es an den Atem, sodass es so selbstverständlich wird wie der Atem. Das heißt, die Körperfunktion des Atmens geht über in die Funktion des Geistes. Der Geist wird an den Körper gekoppelt und ist ein Gebet, das eigentlich nicht mehr aufhört. Und so rede zu mitternächtlicher Stunde mit Gott, umarme ihn und halte ihn in deinem Herzen. Denn es geht darum, dass dieses Beten, die immerwährende Verbindung mit Jesus, dass sie zum Herzschlag wird, zum ständigen Lob Gottes, zur immerwährenden Konzentration auf ihn. Und wenn das Leben aus dieser Mitte kommt, dann wird es auch eine ganzheitliche, lebendige Realität. Das Gebet ist verborgen im Inneren, niemand sieht es. Aber es wird unweigerlich sichtbar nach außen. Wir hier im Westen, in Deutschland, für uns ist Religion oft nur ein Teil des Lebens, eine Privatsache. Man redet nicht so gern drüber. Im Nahen Osten finde ich es so schön, dass Religion allumfassend ist. Ein Leben ohne Glauben, ein Leben ohne Beten ist unvorstellbar. Diesseitiges Leben, jenseitiges Leben, es gehört einfach zusammen. Als ich zum ersten Mal nach Kairo kam, da war es schon dunkel. Wir fuhren durch die Nacht und überall leuchteten Kreuze von den Kirchen. In einem zu 90% islamischen Land. Sichtbare Identität, sichtbarer Glaube, sichtbares Bekenntnis. Jeder weiß, wo sich die Christen versammeln. Jeder weiß, dass dieser Glaube da ist. Während die anderen den Muezzin-Ruf haben, der laut ist, der frühmorgens anfängt bis spätabends, ist hier das stille Leuchten in der Finsternis, unaufdringlich, aber es erhellt die Nacht. Und jeder Einzelne trägt diese Identität an seinem Körper. Kreuztattoos am Handgelenk, das Zeichen Christi am Körper zu tragen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und diese Nähe Jesu führt zur Anbetung. Wir kommen von Weihnachten her, die Weisen aus dem Osten, sie sagen, wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und wenn selbst diese Außenstehenden sich beugen, um wie viel mehr? Denn wir, die wir die Liebe Jesu erfahren haben. In der koptischen Liturgie wird Gott als der Menschenliebende bezeichnet. Wir wollen uns niederwerfen vor unserem Erlöser, dem Menschenliebenden, denn er war uns barmherzig, er kam und er erlöste uns. Und das geistliche Leben hat eine eindeutige Zielrichtung, nämlich die ewige Heimat. Jedes Leben bewegt sich in eine Richtung. Welchen Ursprung wir haben, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber welche Richtung wir einschlagen, das bestimmen wir jeden Tag, jeden Augenblick. Einer der Väter sagte, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer deine Seele immer wieder auf den Weg des Hörens auf Gott zu setzen, dann hast du alles getan. Es geht nicht um deine Leistung, nicht um das, was nachher auf deinem Grabstein steht, er hat das und das und das alles gemacht. Nein, es geht darum, hast du deine Seele immer wieder auf diesen Weg gesetzt? Und dein Denken soll ganz und gar im Himmelreich der König, im Königreich der Himmel sein. Denn in kurzem wirst du es zum Erbe erhalten. Und so halten wir Richtung auch durch die lebendigen Leitbilder, durch die Väter des Glaubens. Das war eine große Entdeckung für mich, dass wir nicht nur auf das Heute schauen, sondern auch in die Vergangenheit, dass die Vergangenheit ein Teil der Gegenwart ist. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht absolut stellen mit unserer Glaubens, was wir erreicht haben. Nein, wir stellen uns in Demut in die jahrhundertelange Reihe der Väter und Mütter, in die Wolke der Zeugen. Die Wolke der Zeugen, die uns prägt, für die wir dankbar sind. Man kann sie Heilige nennen. Ich nenne sie die Wolke der Zeugen. Erinnere dich daran, dass die Psalmen das Gottesgespräch unserer Vorväter sind. Erinnere dich daran, dass du nicht der Erste bist, sondern eintrittst in ihren Jubel und in ihren Schrei. Und das lehrt uns Geschichtsvergessene, dass wir in einer Tradition leben, dass wir dankbar sind für das Leben derer, die vor uns waren, für ihre Erfahrungen, für ihr Durchhalten und daraus Ermutigung für uns selber erfahren. Das ist nicht Heiligenverehrung, sondern das ist ein Bewusstsein für den Leib Christi, der Zeit über Raum und Zeit steht. Menschen, für die wir dankbar sein können und die wir uns ermutigen, den Blick nach vorne zu richten. Der Blick zurück ermutigt zum Blick nach vorne. Und ja, es gibt auch Leitbilder in der Gegenwart. Ich habe angefangen mit Papst Tawadros und als wir da rausgingen aus dieser Begegnung, sagte ich zu meinem Mann, wenn wir doch in unserer Kirche nicht nur Kirchenfunktionäre hätten, sondern geistliche Väter wie diese. Und so habe ich so viele in Ägypten getroffen, die mein Leben reich gemacht haben und mich immer wieder ermutigt haben. Einer, der uns ja vielleicht vor 3 Wochen voranging in die ewige Herrlichkeit, ist Abuna Makari, ein ganz einfacher Priester, aber ein ganz geisterfüllter Mann. Er hat viele Lieder geschrieben, ganz, ganz einfache Melodien. Und sein berühmtestes Lied ist, ich bin nicht von hier, ich habe ein anderes Vaterland. Und zu diesem Vaterland sind wir unterwegs. Wir halten Richtung durch den Blick auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich habe angefangen mit einer Ikone und möchte damit auch schließen. Das hier ist der Sarkophag des Evangelisten Markus in einer Grabkapelle neben der Markuskathedrale. An den Wänden ist das Leben des Markus dargestellt und oben gibt es einen Pantokrator. Der ist umgeben mit den 4 Evangelistenzeichen. Und die Minas-Ikone ist von 550 und diese hier ist jetzt eine ganz neue von Isaac Fanous, der die neokoptische Kunst begründet hat. Ein Christus, der auf dem Thron sitzt. In seiner Hand hält er das Buch Ich Bin. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Wir können jetzt hier alle Ich-Bin-Worte hineinlesen. Er, das ewige Wort, das Fleisch geworden ist für uns. Unsere Welt ist der Schemel seiner Füße. Und alles, was wir hören in den Nachrichten, ist unter seinen Füßen. Und er steht immer darüber. Alles ist ihm untertan. Alles unter seiner Gewalt. Und es sind die Füße, die durchbohrt sind. Nicht in einem Triumphalismus, sondern das Kreuz und die Herrlichkeit sind immer beieinander. Und dieser Christus, es gefällt mir, er ist, ich habe noch nie einen Pantokrator gesehen mit Ärmeln, die aufgekrempelt sind. Die sind immer so, die Byzantinischen, die gucken immer so ernst. Und ja, es ist ein junger Mann, richtig schaffig. Er hat unsere Erlösung geschaffen. Hier steht nämlich Soter, der Retter. Er hat uns errettet, das hat er geschafft. In seiner Hand sind die Spuren dessen, was er für uns getan hat. Aber diese Hand ist keine leidende Hand, die kraftlos geworden ist, sondern sie ist erhoben. Sie zeigt uns den Weg zum Vater und sie ist die Schwurhand, der schwört, dass sein Bund ewig halten wird. Und es ist auch die segnende Hand, die uns in diese durchbohrte Hand hineinnimmt. Das ist unsere Zielrichtung, die ewige Heimat, die Vollendung in Jesus. Darauf richten wir unseren Blick. Und das Licht dieses Ziels, das Licht der Ewigkeit, scheint schon jetzt auf unserem Weg und in unser Leben. Davon leben wir und dahin leben wir.
So viel zum Mitnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich musste gerade an eine Notiz denken aus einem berühmten Brief, wo steht, wir haben viel Zuversicht gewonnen durch die anderen Geschwister. Danke für die Zuversicht und Hoffnung, die wir jetzt mitnehmen dürfen aus diesem Blick in die Welt der orientalischen Geschwister. Sehr gerne geben wir auch das Opfer heute mit für den Dienst von Heidi und Hanna Josua, damit sie die Geschwister, die ihnen anvertraut werden, weiterhin fördern und stärken können. Es gibt auch etwas zu mitnehmen, zum in die Hand nehmen. Hier Heidi hat etwas ausgelegt, dort bei Schwester Rosemarie und an noch einer anderen Stelle. Eine wunderschöne Karte, ein Informationsblatt, greifen Sie zu und sie hat auch etwas zum Schmecken mitgebracht, zum Schmecken und Sehen. Arabische Dattelkekse. Am Schluss, an jedem Ausgang ist eine kleine Box, da kriegen Sie etwas davon, dass Sie auch noch einen Geschmack von dieser Bibelstunde mittragen. Und ich darf Sie auch herzlich einladen zur nächsten Bibelstunde mit Schwester Gisela Beck. Auch wieder mit Anmeldung unter der Telefonnummer des Mutterhauses 6480. Ihre Anmeldung ist uns eine große Hilfe. So können wir erkennen, ob es mit der Einteilung der Plätze so hinkommt. Und jetzt will ich am Schluss noch die Bibelstunde mit Gebet schließen. Und ganz vor ihrem Aufbruch kommt noch ein Segenslied von dem Singteam aus Kairo. Herr Jesus, wir bitten dich und wir danken dir gleichzeitig für alles, was wir jetzt mitnehmen dürfen, was wir bekommen haben an Impulsen, an Beispielen, an Ermutigungen aus der Welt unserer Geschwister in Ägypten. Bitte segne sie mit uns, segne uns. Und wir befehlen uns dir an und stellen uns unter deinen Segen und beten, dass du uns durch deinen Geist erinnerst an das, was du uns ins Herz gesprochen hast. Lass auch Hannah und Heidi, Josua und ihre ganze Familie erfahren, wie du sie bewahrst und leitest, wie du wirkst und rufst in den arabischen Gemeinden, in den Kontakten, die du ihnen anvertraust. Wir beten auch für unsere Gemeinde hier in Eitlingen, besonders auch für Herrn Pfarrer Joos und seine ganze Familie. Nimm dich um sie an und stärke sie und tröste sie für diese schweren Tage. Herr, behüte uns, behüte unsere Seelen, behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir sind froh, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Jetzt noch das Segenslied von dem Singteam aus Kairo, gell?
Yubariku karabu wa yahrusuka. Amin, amin. Yudhiru rabbu wajhihi alayka wa yarhamuka. Amin, amin. عليك آمين آمين ويمنحك سلاما آمين 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 آمين.
Gut, dass wir immer wissen, wenn es um Segen geht, wissen wir, wie es auf Deutsch heißt, und im Arabisch haben wir es jetzt im Ohr. Behütete Woche und bis zum Wiedersehen nächsten Sonntag, so Gott will. Vielen Dank nochmal.